Labor für Entrepreneurship zu Gast, Peter Spiegel. Ja, Stichwort Social Business. Bevor wir loslegen, Sie haben eine ganze Reihe von wichtigen Stationen hinter sich. Sie haben einen Verlag gegründet. Sie waren Generalsekretär des Club of Budapest. Sie kennen Yunus seit langem, haben ein Stück weit über den Vision Summit die Arbeit von Yunus in Deutschland populär gemacht. Ja, Stichwort Social Entrepreneurship, Social Business. Ich stelle mal so am Anfang eine Frage, die heißt, es gibt ja auch viele Menschen, die sind so ein bisschen skeptisch, wenn man so die großen Konzerne anguckt. Und ist das nicht, sage ich mal, hart, ist das nicht von deren Seite aus PR? Wenn die jetzt Social Business machen, wenn ich ein PR-Mann wäre, ein bisschen Ökonom, würde ich sagen, ich gebe einen Haufen Geld für Anzeigen aus, für Fernsehspots. Man weiß nie, ob das wirkt. Aber wenn ich Social Business mache, das macht den Konzern sympathisch. Daran mangelt es uns ein bisschen, gerade im Moment in so einer Krise. Also steigen wir jetzt auf Social Business ein und machen damit die besseren Geschäfte eigentlich, weil wir auf eine geschicktere, effizientere Art werben. Wenn jemand so eine Position formuliert, was würden Sie da darauf antworten?
Ja, ich würde darauf antworten, es kommt sehr darauf an, wie man Social Business versteht. Ja, man kann diesen Begriff natürlich wie jeden guten, eigentlich sehr nützlichen Begriff so aufweichen, dass am Ende reine PR herauskommt. Das geht. Aber ich finde es sehr gut und sehr richtig, dass Yunus diesen Begriff in einer ganz bestimmten Weise besetzt hat, bestimmte Voraussetzungen an Kooperationen, die er mit großen Unternehmen und mit mittelständischen macht. Nämlich er sagt ganz klar, wer mit mir ein Social Joint Venture betreibt, ein Social Business in der Zusammenarbeit, der muss wissen, dass er mit mir nur dann zusammenarbeiten kann, wenn am Ende diese Unternehmen, nachdem sie rentabel arbeiten, ab dem Augenblick und das Geld zurückverdient haben, das investiert wurde, geht es über in den Besitz der Ärmsten. Ja, das ist eigentlich etwas, was dann gar nicht mehr so sehr im Sinne von rein unternehmerisch denkenden Einrichtungen ist. Social Business ist aber im Kern auch etwas vollkommen anderes. Social Business bewirkt Innovationen auf an einer Stelle, wo wir überhaupt nicht das für möglich gehalten haben, dass dort Innovationen stehen. Der indische Wirtschaftswissenschaftler Prahalad sagt, dass die neue Generation von Innovationen in der Welt genau an dieser Stelle entstehen wird. An der Herausforderung, Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln für die Ärmsten der Armen. Er sagt, das ist der größte Markt, der potenziell größte Markt, der überhaupt vorstellbar ist. Wir reden von 2/3 der Menschheit. Ja. Und tatsächlich stellt sich das als die vielleicht wichtigste Sache raus an dem Konzept von Social Business.
Das ist ja zunächst mal überraschend, weil man denkt, Innovation, das sind die großen Konzerne und großen Forschungseinrichtungen. Sie sagen, Social Business bewirkt Innovation. Beispiele.
Ich möchte vielleicht erinnern daran, wo bei uns hier in Deutschland, im Schwabenland, wo man sagt, da ist ja ganz besonders viel Innovationskraft zu Hause, wie dort diese Innovationskraft entstanden ist. Das hat mir jemand gelehrt. Ich habe längere Zeit in Stuttgart gelebt und ich fragte einen Freund von mir, der dort lebte, was muss ich denn wissen, wenn ich ins Schwabenland komme? Und er sagte, es ist vielleicht gut zu wissen, wie die Schwaben reich geworden sind. Und er sagte, dort herrschte folgende Regelung, Bauernhöfe, ja, wenn die vererbt wurden an die Söhne, wenn 2 Söhne da, wurde der Bauernhof geteilt. Das war in anderen Regionen anders. Also die mussten irgendwann in die Scheune gehen und Tüfteln anfangen. Das ging gar nicht anders. Ja, und so entstand eigentlich dieser Innovationsschub aus der Not heraus.
Das Land war zu wenig, als
dass man davon leben konnte. Genau, als man davon leben konnte. Es wurde systemisch immer weniger, ja. Gerade als dann eben langsam das Bevölkerungswachstum nach oben ging, ja, wurde das sehr schnell ein dramatisches Problem. Und wir haben verlernt und vergessen, dass eben die interessantesten Innovationen aus der Not herausgeboren werden. Das ist von bei uns so weit weg, aber das interessanteste Bildungssystem in der Welt, das ich kennengelernt habe, ist aus der Not entstanden in Kolumbien. Der interessanteste Ansatz im Banking, Bangladesch, entstanden mitten in der Armut. Und das lassen Sie viele, viele Beispiele sehen. Und das ist der Kern von Social Business. Darauf kommt es an, dass wir verstehen, dort wo wir es überhaupt nicht vermutet haben, gibt es Innovationen zu entwickeln, die dann auch eben sehr wohl, wenn man sie gut nach Faltinschen Lehrmethoden entwickelt, genau durchdenkt und hier innovativ angeht, dann kann man eben hier so, dann funktioniert Social Business
wirklich. Sie sagen Social Business, Not, Not macht erfinderisch.
Genau.
Und da kommen die Innovationen her.
Genau.
Spannend. Wenn Coca-Cola jetzt an Yunus herantritt und sagt, wir machen zusammen ein Social Business, habe ich so ein bisschen ein komisches Gefühl.
Hat das Coca-Cola
Zuckerwasser? Also weiß ich nicht. Es könnte ja sein. Die sind groß und stark. Wir haben ein Imageproblem. Allmählich spricht sie herum. Das ist so ein Zuckerwasser. Und wenn es ohne Zucker ist, dann ist es so ein bisschen Chemie-Cocktail. Also richtig weiß die gebildeteren Leute nicht vom Stuhl. Und also würde man nicht gerade die Firmen anziehen, gerade sogar die, die ein Imageproblem haben.
Es könnte sehr wohl sein, dass das Unternehmen sich dazu angezogen fühlen, die ein Imageproblem sein. Aber das ist nicht der Grund. Das ist tatsächlich nicht der Grund, dass das akzeptiert wird von einem Partner wie Yunus. Weil der hat einen ganz anderen Fokus. Der hat gesagt, ich sehe hier bei mir im Land, bei den Menschen, die ich kenne und für die ich eine Verantwortung übernommen habe, gesellschaftliche, soziale Probleme, ökonomische Probleme, ökologische Probleme, die will ich gelöst haben. Wenn, liebe Coca-Cola, wenn ihr mir eine Lösung dafür bieten könnt, für Problem A, B, C, D, sauberes Wasser, Zugang zur Energie, gesunde Ernährung und so weiter, dann seid ihr ein wunderbarer Partner. Wenn nicht, sorry, dann müsst ihr was anderes machen,
aber nicht Social Business. Yunus hat ja nicht umsonst Danone als Partner, ersten Partner gewählt, weil da das Produkt überzeugender ist als von Coca-Cola. Nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, also mir hat immer sehr eingeleuchtet das Beispiel Telenor. Die machen die Infrastruktur für Mobilfunk und in einem Land, wo man eigentlich Mobilfunk überhaupt nicht erwartet, funktioniert es sehr gut mit den Frauen aus dem Yunus-Programm, die plötzlich mit einem Handy das werden, was früher ein Telegrafenamt war.
Genau.
Nämlich man telefoniert damit ins Ausland und es funktioniert gut.
Telegrafenamt oder tragbare Dorftelefonhäuschen.
Genau.
Also es hat unterschiedliche Funktionen. Ein Handy ist ein wunderbares Instrument, das den Ärmsten sehr viel hilft.
Telefonieren mit dem Mann in Dubai oder dem Sohn in
Dubai. Ja, ich weiß nicht, ob dann die Ärmsten der Armen tatsächlich nicht so viele Dubai. Verwandte in Dubai haben.
Aber
was anderes dürfte sehr stark. Marktwirtschaftliches Element, Marktinformationen. Sie können sich selber über die Marktpreise in dem nächstgelegenen Dorfmarkt informieren. Das ist eine wichtige
Frage. Wo verkaufe ich meine Kuh oder wo verkaufe ich die Milch?
Genau. Ja. In Bangladesch ist es heute noch so, dass die Frauen eines nicht machen sollen, dürfen eigentlich nach gesellschaftlicher Konvention, nämlich auf dem Markt ihre Produkte verkaufen. Das machen die Männer.
Genau.
Ja, und ist halt so die Frage, was machen die Männer? Ja, gehen sie damit wirklich verantwortungsvoll um oder wo gibt es bessere Gelegenheiten? Werden wir von irgendwelchen Zwischenhändlern dann doch wieder übers Ohr gehauen und so weiter. Sehr wertvolle Informationen für den wirtschaftlichen Weg aus der Armut heraus.
Ein Handy, wo ich verschiedene Marktpreise bekomme und sage, da gehe ich dorthin geografisch, wo ich.
Ja.
Also das Telenor-Beispiel finde ich sehr überzeugend.
Das ist sehr überzeugend, ja.
Ja. Mal hier nach Deutschland. Wo würden Sie sagen, ist Raum oder Notwendigkeit für Social Business?
Ja, wo Not ist, gibt es viel Wendigkeit und Notwendigkeit. Sicherlich nicht nur in dem Sinne, dass wohl durch die Wirtschaftskrise, die wir im Augenblick haben, ja auch durchaus soziale Not in unserem klassischen Wortverständnis wächst. Ja. Aber ich sehe in unserem Land vor allem, auch, das möchte ich jetzt nicht ansprechen, diesen Bereich. Da können wir auch noch drauf eingehen, wenn es interessiert. Aber ich finde andere Bereiche viel spannender. Ich finde, wir haben eine Not in dem Sinne, dass wir einen Mangel haben an innovativen Geist in zentralen Bereichen unserer Gesellschaft, in zentralen Bereichen jeder Gesellschaft, Bildungsbereich. Ja. In unserem Bildungsbereich, also ich bin zutiefst unzufrieden mit der Verkrustung in unserem Bildungsbereich. PISA hat ja uns ein bisschen die Augen geöffnet, aber wenn wir uns anschauen, wie wir damit umgehen, mit diesem PISA-Schock, das überzeugt mich bei weitem nicht. Ich möchte es vereinfachen. in der Kürze nur plakativ ansprechen, was wir brauchen in einer Welt, wo das Internet ja längst uns den Zugang zu Wissen jedem Menschen leicht gibt, ja, müssen wir wirklich noch Lehrer haben, die uns Wissen eintrichtern. Das sehe ich einfach nicht mehr ein. Wir brauchen etwas ganz anderes. Wir brauchen ein Bildungssystem, das fundamental umdenkt in Richtung der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen.
Kompetenzen,
ja. Die Kompetenz, selbst zu lernen, die Kompetenz, Teams, Lernteams zu organisieren mit Gleichaltrigen, ja, schmeißt unser Bildungssystem komplett um. Die Kompetenz, unternehmerisch zu denken, was Sie machen, Herr Faltin, muss Teil des gesamten Bildungssystems sein, und zwar ein zentraler Teil. So, wie schaffen wir das? Und da, glaube ich, bietet das Modell von Social Business einen Ansatz. Ich weiß, der ist visionär, aber ich bekenne mich sehr klar zu dieser weitreichenden Vision. Wir brauchen Social Businesses, Sozialunternehmen, deren Zweck nicht ist, Geld zu machen, sondern selbsttragend zu arbeiten, aber ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Das ist ja so die Businessform von Social Businesses. Ja? Wir brauchen Unternehmen, die im Bildungsbereich mit diesem Zweck gegründet werden. Dann kann man zum Staat gehen oder zur Kommune oder zu Schulen und so weiter und kann sagen, gebt uns das Geld, das wir euch einsparen durch unsere Dienstleistung. Das würde ich nicht als Subvention bezeichnen, überhaupt nicht, weil der Staat ja unser Geld bekommt. Wir zahlen das Bildungssystem, ja. Und auf dem Wege, denke ich, kann man hier deutliche Auflockerung dieser verkrusteten Situationen schaffen. Das ist bitter nötig. Es ist visionär, aber es gibt gute Beispiele, wie man überzeugend hier zu Kommunen gehen kann. Ein guter Freund, den wir beide gemeinsam kennen, Hans Reitz, hat in Wiesbaden das Experiment mit dem Projekt Talente gemacht. Hauptschüler, die bestimmt nicht gerade zur Elite gerechnet werden, hat er unternehmerische Fähigkeiten, Entrepreneurial Skills beigebracht. Ja, er und Leute von ihm, Ergebnis in einem Jahr, Notendurchschnitt von 3,8 auf 1,8 verbessert.
Als Nebeneffekt.
Als Nebeneffekt. Das ist nicht der Haupteffekt.
Ja.
Also durchschlagender Erfolg. Warum? Aus dem gleichen Grund, warum Gramin erfolgreich ist. Das gibt den Menschen Würde. Ja, unternehmerisches Handeln gibt den Menschen Würde. Und eine Bedeutung, ein Selbstbewusstsein, das sie vorher einfach überhaupt nicht mehr in sich selber erahnt haben, dass sowas möglich ist. Also da ist enorm viel möglich. Und man muss diese überzeugenden Konzepte finden, Ansätze. Und wenn ich ein Beispiel noch nennen darf, jemand, den ich vor kurzem in München kennengelernt habe, der verwirklicht jetzt einen Traum, den ich selber schon länger hatte, aber ich habe keine Zeit, den selber umzusetzen. Der hat gesagt, es gibt Leute, die machen Gedächtnistraining für teures Geld. Ja, langen für einen Satz CDs fast 300 Euro. Ja. Gedächtnistraining hilft, Sprachen wesentlich leichter zu lernen, wesentlich effektiver, angeblich fünfmal leichter. Wieso ist das nicht Teil unseres Bildungssystems? So, der sagt, dieses Recht hat jedes Kind und jeder Mensch, und er schafft jetzt einen Weg, wie man das extrem viel billiger macht. Es ist locker von 300 Euro herunterzukriegen, die Vermittlung von Gedächtnistraining.
Bleiben wir mal bei diesem Beispiel Bildung. Und zurück zu Telenor. Ich habe damals Yunus gefragt, hier in Deutschland ist die Vorstellung, wenn jemand Entrepreneur werden soll, dann braucht er erstmal Bildung. Dann wird er geschult, dann lernt er Buchhaltung, Rechnungswesen, Marketing und lauter so Sachen. Wie war das denn in Bangladesch? Da sagte er, davon hält er überhaupt nichts. Und dann die Frage, ja, wie lernen die es denn? Ja. Er sagte, die lernen das von selber. Diese sogenannten Telefon-Ladies mit den Mobile Phones. Er sagt, schon anderthalb Tagen haben die alle Tarife im Kopf, wo es nach Indien, nach Neuen geht, zu welchen Tageszeiten und 17 Einheiten, wie viel die kosten. Ja, sie können doch nicht lesen und schreiben, können sie nicht. Sie können natürlich auch nicht rechnen, können sie auch nicht, aber sie können das. Ja. Offenbar gibt es jenseits von unserer Vorstellung von Lernen noch ein anderes Lernen. Genau. Ich kenne auch Beispiele, das gibt es auch in der Literatur, Illich und solche Leute, die haben gesagt, es gibt ein Lernen, das sich unsere Pädagogik gar nicht vorstellen kann, wo sich Leute Dinge zurechtlegen und das auch funktioniert, aber es ist anders als die drei vier Grundrechnungsarten und dann so eins nach dem anderen so aufbaut, was ja auch viele in der Schule langweilt, die offenbar so nicht gewohnt sind zu lernen. Haben wir da nicht eine Chance, auch diese Pädagogik völlig anders anzugehen? Also wenn man die vier Grundrechnungsarten offenbar in eineinhalb Tagen lernt, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu haben, dann muss es doch ein anderes Lernen geben als dieses ätzende da 13 Jahre durch die Schule. Und die meisten erzählen Schule, Gottes Willen, Und das Lebendige war, was so unter der Bank war oder was man sonst noch irgendwie gemacht hat. Also ich komme ja nun vielleicht aus einem besonders veralteten Bildungssystem. Vielleicht ist es heute besser, aber den Kern trifft es nicht. Also Kompetenzen werden nicht ermittelt, vermittelt.
Genau. Also es gibt einmal eine Gruppe von Leuten, Wissenschaftler, die, ich glaube, in München haben die das entwickelt, an der Bundeswehrhochschule ausgerechnet, Kompetenzenbilanz nennt sich das. Und die haben einfach durch ein bestimmtes standardisiertes Verfahren versucht festzustellen, welche Kompetenzen hat denn jeder Mensch von uns. Interessant war für alle und sehr ermutigend das Ergebnis, ein Drittel davon haben wir in der Schule mitbekommen. Zwei Drittel haben wir ganz woanders gelernt, außerschulische Kompetenzerwerb. Also das ist in der Tat so. Ich denke, der Kern, wovon ich fest überzeugt bin, der Kern, mit dem man eigentlich am allermeisten verändern kann, ist eine Erkenntnis, die auf den Psychologen Alfred Adler zurückgeht. Der Alfred Adler hat sich mit Genies beschäftigt und er kam auf das Ergebnis, das hat mit Genen absolut gar nichts zu tun, sondern mit Schwächen, mit Minderwertigkeiten. Er hat gesagt, es gibt eine Minderheit von Menschen, die reagiert auf Schwächen so, dass sie sagen, jetzt erst recht.
Der Demosthenes mit dem Stein im Mund.
Zum Beispiel, ja. Es gibt Langlaufasse, es gibt Radsportasse, die alle ihre Karriere gestartet haben mit massiven Defiziten in den Bereichen. Und er hat festgestellt, dass fast alle großen Genies genau so gestartet haben. Und der Frage ist bloß kein anderer nachgegangen. Ich finde das interessant. Jedenfalls habe ich es mal selber dann bei mir ausprobiert. Ich habe das dann nicht, um ein Genie zu werden. Das war nicht mein Ziel. Also um dieses Missverständnis da gleich auszuräumen. Nein, ich fand diese These so interessant. Ja, dass mir sagte, das lohnt einen Selbstversuch. Normalerweise müsste jetzt eigentlich ein Mathematikprofessor neben mir stehen, denn in Mathematik war ich sehr, sehr gut. Aber ab dem Tag hat mich das nicht mehr interessiert und ich habe mich konzentriert auf meine wunderbare Schwäche Deutsch. Dauerabo auf eine 4, nie eine bessere Note als 4 geschrieben bis zur 11. Klasse. Ja, und das hat mich dann interessiert und okay, jetzt schreibe ich ein Buch nach einem anderen. Und also, wenn das im Selbstversuch einfach durch die Entscheidung von einem 17-Jährigen gelingt, dann ist das eine These, wo ich schon meine, da können auch andere mal dran gehen. Ich bin zutiefst überzeugt davon, zutiefst überzeugt, dass wir völlig neue, wir müssen unser Bild von den Menschen verändern, wir müssen ihnen mehr zutrauen, wir müssen glauben. Yunus glaubt an die Menschen, er nimmt den Begriff Kredit wörtlich, das heißt nämlich glauben, vertrauen, ja. Und genauso müssen wir glauben und vertrauen an unsere Fähigkeiten. Den Menschen hat niemand etwas zugetraut. Yunus sagte mal in Frankfurt vor 150 Spitzenbankern in Deutschland, ihr seid alle bestens ausgebildet, Top-Manager, Top-Banker, super Bildung. Ja. Ich möchte euch mal eine gedankliche Aufgabe geben. Könnt ihr euch vorstellen, folgende schwierige Problem zu lösen? Eine Familie zu ernähren von $1 am Tag. Ja. Und er hat gesagt, ja, ich kenne eine ganze Menge Leute, die das können. Ja. Und die haben diese Fähigkeiten und bewähren sie jeden Tag. Und wenn diese Menschen bestimmte Rahmenbedingungen sich verändern, das Wichtigste ist aber eben der Glaube. Es ist wirklich der Glaube. Yunus glaubte diesen Menschen, dadurch konnten sie aus ihrer nicht mehr an sich selbst Glaubensfalle heraustreten. Ja. Und das finden wir an ganz vielen Stellen. Also diese Projekte, die so laufen, die interessieren mich ganz besonders. Ich könnte Ihnen viele solche Beispiele erzählen. Das sind keine Märchen, das ist nur etwas, was uns verborgen ist. Und es ist in der Tat so, dass auch viele Unternehmerpersönlichkeiten, und deswegen gefällt mir auch Ihr Denken so gut, das sind eben nicht die Business Administration 1,0 Absolventen, das sind Menschen, die Entscheidung getroffen haben, ich möchte etwas anpacken und lösen, und die dann oft an der Wand standen und einfach gar nicht mehr wussten, wie es weitergeht, aber nie aufgegeben haben. Es sind Fähigkeiten, die viel alltäglicher sind, die unser Leben uns viel mehr selber in die Hand nehmen lassen, als das uns ständig erzählt wird von den ganzen Experten. Ich sage immer bewusst, die heißen Experten. Ja, das sind die Verwalter des eigentlich vergangenen Wissens, aber nicht die Entrepreneure des neuen Wissens.
Es gibt einen, der hat gesagt, ich verrate nicht, wer es war, Die Pädagogen sind die Verwalter des Toten über das Lebendige.
Okay, da kenne ich auch. Lebendige. Da kenne ich auch. Eine meiner Lieblingspsychologen sagte, Pädagogik ist die Kunst, aus hochintelligenten Kindern ziemlich dumme Erwachsene zu machen. Ja, Entschuldigung, es ist sehr provozierend, ja. Aber wir brauchen es. Wir müssen uns befreien von bestimmten Gedanken, mit denen wir uns in Fesseln legen lassen. Das ist wirklich wichtig. Ja, ja. Anders können wir nicht wirklich, wirklich vorankommen.
Noch ein Satz dazu. Der Bukowski hat gesagt, fast jeder kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot begraben. Das ist auch okay, was dran. Trotz Schulbildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen. Immer wenn Leute über lebenslanges Lernen, denke ich, das kann auch etwas sein, was die Leute tot macht. Ja, also das kommt sehr auf das Lernen drauf an, absolut. Wenn das so zuschütten ist und du musst und du, ja. Also vielleicht noch ein PISA, ich bin nicht so optimistisch wie Sie. Da wird zwar von Kompetenzen geredet, aber fatalerweise die besonders, also nach der Liste von PISA, die besonders Unfähigen sind die Kinder von Immigranten. Also da heißt es, die Eltern, Sprachschwierigkeiten und alle möglichen Anpassungsschwierigkeiten, und die Kinder sind dann besonders schlecht. Wenn ich so mit Entrepreneurship das angucke, komme ich zu einem völlig anderen Ergebnis. Es gibt eine ganze Menge Immigranten, und das hat sogar eine lange Tradition, die sich äußerst gut und für die Umstände, aus denen sie starteten, erstaunlich gut schlugen und da entweder bruchhaft oder sogar gut eine ökonomische Perspektive aufbauten.
Genau.
Und deren Kinder sind in diesem Bereich auch nicht so schlecht. Also dass die nach PISA so ganz besonders nach hinten und als unfähig dargestellt werden, leuchtet mir nicht ein, wenn man so im Prinzip Entrepreneurship, also Entrepreneurship als bau dir selber eine ökonomische Lebensperspektive, warte nicht auf andere, warte nicht, dass du als Ausländerkind einen Job bei Siemens bekommst oder sowas. Oder dass du überhaupt eine Lehre abschließt und durchs Bildungssystem ungerupft kommst.
Aber das war auch nie meine These, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist, wir messen bestimmte Dinge eben mit Parametern, die uns eben in einen bestimmten Kanal hineinbringen für die Deutung des Lebens und der Dinge. Und das ist das Problem. Wir müssen eine Perspektive darüber ansetzen. Ja. Und wenn jemand sagt, etwas geht nicht, dann muss man sagen, wie geht es. Das ist immer die Antwort, die man draufsetzen muss. Ja. So kommt man zu unternehmerischem Denken. Das ist doch gerade wunderbar, dass es hier Probleme gibt. Yunus sagt, Probleme sind der Rohstoff für Innovationen. Probleme. Das heißt ja nicht Kontrableme, das heißt Probleme.
Und Sie entwickeln die deutsche Sprache nochmal neu. Ja, nochmal zu den Schule. Es ist ja auch nicht verwunderlich, wenn ein System sich selber sozusagen bewertet. Wenn Schule heißt, das Zeugnis zeigt, wie gut man in der Schule abgeschlossen hat, das bewertet sich natürlich irgendwie selber. Und solange andere das Zeugnis anerkennen und sagen, ja, damit kannst du an die Universität oder ich Personalchef bin beeindruckt von den Einsen, ich übrigens nie. Also ich gucke mir weder Zeugnisse an, noch vor allem die Noten, die andere darauf gegeben haben.
Ja.
Solange also der Umbruch im Bildungssystem, was ja ein massiver Block ist, den man nicht so einfach umschmeißt, das haben die Reformer in einem 30-jährigen Bürgerkrieg in Sachen Bildung ja gelernt. Der Umbruch kommt, glaube ich, wenn die Ersten das Zeugnis nicht mehr für voll nehmen und sagen, jo, schönes Stück Papier, ja und? Und das wird kommen. Und das kommt wahrscheinlich in Sachen Intrapreneurship. Also in dem Moment, wo es heißt, ich stelle dich ein, wenn du etwas mitbringst, was mir in meinem Unternehmen hilft, zu überleben oder vorwärts zu kommen, da ist das unendlich viel mehr wert als so ein Zeugnis mit irgendwelchen Fächern, wo einer da sich gut an Schule angepasst hat oder nicht. Das ist ja mehr eine Anpassungsleistung. Das ist ja nicht eine besonders kreative Leistung.
Also eine,
ich sage das aus eigenem Interesse, ich war immer ein schlechter Schüler. So in Ökonomie an der Uni wurde ich ein bisschen besser, aber in der Schule war ich ziemlich schlecht.
Dann haben wir was gemeinsam auch. Nochmals, war auch kein besonders guter Schüler, gar nicht. Mittlere Reife mit 4,0 im Durchschnitt, also das ist nicht gerade so karriereträchtig. Aber einer der besonders erfolgreichen Unternehmer der letzten Jahre in Deutschland, den habe ich mal gefragt, was hat ihn so erfolgreich gemacht? Der hat mir gesagt, ja, ich habe mir nie Zeugnisse angeschaut. Ich habe 1500 Menschen eingestellt und ich habe mir immer nur die Menschen angeschaut. In der Tat,
Ja,
Das
wenn
ist.
sich das durchsetzt, dann glaube ich, bricht dieses System in das zusammen, was es darstellt, nämlich dass es nicht sehr leistungsfähig ist, dass es
Genau.
weder ökonomisch leistungsfähig ist, also für die viele Zeiten, das viele Geld, das da reinfließt. So.
In der
Gut.
Effizienz, in vieler Hinsicht ist Effizienz das Instrument, das Leben zu entkernen eigentlich, die Vielfalt zu reduzieren, Vielfalt zu zerstören. Also wir müssen sehr aufpassen. Effizienz ist nicht das Wundermittel, um die Welt ein bisschen schöner und netter und effektiver zu machen. Ja.
Nochmal zum Social Business zurück, vielleicht am Ende, was, wie berührt es uns hier, wenn ich in einem Beruf bin, in dem ich nicht befriedigende Tätigkeit finde, wenn ich überhaupt keinen Job finde, ist das Social Business eine Perspektive?
Ja, definitiv ja. Also ich verspreche mir von dem Impuls von Social Business außerordentlich viel, weil es eben eine alte These komplett über den Haufen wirft. Die These, dass soziales und ökonomisches Denken zwei Welten sind. Wir hatten die Geschichte einmal schon gelernt, Ökologie und Ökonomie, da war auch lange Zeit, passt überhaupt nicht zusammen. Ja. In dem Moment, wo wir gelernt haben, wie es zusammenpasst, haben Ökonomie und
Hat einen
Ökologie
riesen Push
wesentliche
gegeben, ja.
Push gegeben. Dasselbe verspreche ich mir in der Beziehung zwischen sozialen Anliegen. Hier geht es um sozialen Anliegen, geht es ja um noch was viel Fundamentaleres. Da geht es um unser wirkliches Menschsein und um die Qualität unseres Zusammenlebens. Wenn wir lernen, dass das sich hervorragend verträgt und wie es sich verträgt, dann werden wir alles neu hinterfragen. Die Ökonomie, also die Funktion eines Unternehmens werden wir darauf hinterfragen, wie kann die Entwicklung sozialer Qualitäten im Unternehmen und des Unternehmens, das ist für mich nochmal eine andere Qualität, wenn das hinterfragt wird, dann werden wir bestätigt finden, was auch wissenschaftliche Studien längst bestätigen, Unternehmen, die ernsthaftes gesellschaftliches Engagement wichtig und ernst nehmen, das sind die neuen Löser von Problemen. Die haben die gesamtheitliche Gesellschaft letztlich mehr im Blick und entwickeln dadurch Produkte und Dienstleistungen, die den Menschen besser gefallen und die dadurch auch ökonomisch wertvoller werden. Und der gesamte soziale Sektor wird befreit aus dem Hilfswerkdenken, befreit aus dem bürokratischen Apparat. Ja, und wir werden es völlig neu denken können, den gesamten sozialen und Bildungssektor. Das sind gewaltige Veränderungen. Nur, wir müssen auch realisieren, der Impuls ist jung, der ist frisch. Social Business ist eine Bewegung, die gerade erst begonnen hat. Im letzten Jahr begann hier das eine Bewegung zu werden. Bin froh, dass wir von unserem Institut einiges dazu beitragen konnten. Wir haben noch ein bisschen mehr vor, auch die nächsten Jahre das voranzubringen. Ich kann wirklich nur dazu aufrufen, man sollte den Impuls von Social Business sehr, sehr, sehr ernst nehmen und wirklich prüfen, ob da nicht eine ganz neue Qualität von Innovation, Veränderung in unserem Leben entsteht. Nicht mit der Hoffnung, dass es mir schnell mein Arbeitsplatzproblem löst. Das wäre zu kurz gedacht. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein. Das ist ein Langfristprogramm. Das wird Stück für Stück wird man lernen und sein Denken hinterfragen und jeder, der einsteigt, glaube ich, das kann man sagen. Wenn man ein bisschen Lust gewonnen hat an dem Thema Social Business, ist die Lebensqualitätssteigerung, die ist schnell spürbar, sehr deutlich spürbar. Also ich sage ja immer, mir ist der Mensch noch nicht begegnet, mit dem ich gerne tauschen möchte. Und das meine ich wirklich sehr ernst. Das meine ich sehr ernst.
Was Sie da eben formuliert haben, ist ja eine These, die völlig zum Entrepreneurship passt, kreative Zerstörung. Das Bessere ist der Feind des Guten.
Genau.
Sie sagen, dieser ganze Sozialbereich in seiner Bürokratie, in seiner Verwaltung, auch man in seiner Missachtung von Menschen durch
Genau.
diese Verwaltung, vielleicht ungewollt, aber Systeme haben ja solche Tendenzen, einfach sich zu verselbstständigen und das an manchen Stellen, wenn ich so ein deutsches Krankenhaus, vielleicht von hoher medizinischer Qualität, aber von der Atmosphäre vergleichbar mit Krankenhäusern in armen Ländern, in Indien, wenn man mal in einem Krankenhaus ist, ist die medizinische Versorgung völlig anders, aber die Atmosphäre des Krankenhauses ist sehr viel positiver und besser. Und es wird vielleicht auch mit den Kranken, wenn es nicht in einem völlig verarmten Umfeld ist, besser umgegangen als bei uns mit den Menschen. Wird nicht der Maschinerie so sehr anheimgestellt, sondern auch besser behandelt als Patient. Kann man sagen, dass wir eigentlich im sozialen Bereich durch Entrepreneurship durch Business im kreativen Sinne. Schumpeter hat gesagt, Entrepreneurship ist kreative Zerstörung. Das Bessere an die Stelle des Guten. Dass wir sagen, da gehört es eigentlich ganz besonders hin.
Ganz genau so.
Entrepreneurial Denken.
Genau das. Und dass wir das nicht gemacht haben, hat dazu geführt, jetzt klingt das vielleicht ein bisschen sehr brutal, aber ich würde sagen, wir sind ein Land inzwischen mit tiefen und breiten, flächendeckenden Menschenrechtsverletzungen. Das meine ich mit vollem Ernst. Bei der Altenbetreuung, wie man mit alten Menschen in unserer Gesellschaft umgeht, tut mir leid, dazu passt für mich der Begriff Menschenrechtsverletzung.
Wir sind beide viele in Asien, die sagen das auch. Die sagen, genau. Spielt euch mal hier nicht so auf, bei uns ist vieles im Argen, aber bei euch, da geht ihr so selbstverständlich und mit so viel Arroganz um und wir gehen mit unseren Alten viel besser um.
Genau.
Als ihr auch nur entfernt, das höre ich auch.
Genau, ja. Richtiges ökonomisches Denken, richtiges unternehmerisches Denken ist tatsächlich nicht die Lösung. Nicht so, Business Administration Denken, das verschärft das Problem, die sozialen Probleme noch viel mehr. Da muss man sehr deutlich...
Entrepreneurship und Business Administration.
Diese Unterscheidung muss man sehr klar treffen. Ja. Wir haben es nicht gelernt, das zu unterscheiden.
Im Gegenteil.
Unternehmerisches Denken ist, da gibt es ein Problem und wie kann ich das besser lösen? Wie kann ich wirklich dazu beitragen, dass die Menschen meine Dienstleistung, die ich da kreiere, auch wirklich haben wollen? Wenn es eine gute Dienstleistung ist, dann wird sie auch ökonomisch funktionieren, wird nachgefragt werden. Ja? Das ist unternehmerisches Angehen. Und der Effizienz... Zaubermeister, Effizienzexperte, der geht ganz anders mit solchen Problemen um und sucht immer mehr Wege, das Leben hinauszukehren aus den Systemen. Und das ist, also wir haben nicht gelernt, diese Unterscheidung zu treffen. Und ja,
sie verschwimmt auch immer mehr, diese Begriffe Unternehmer und Investor. Allmählich ist immer mehr von Investor die Rede. Ja. Der Investor guckt so ins Rechnungswesen und sieht, wie viel verzinst sich da, wie viel verzinst sich da. Wenn der Gemeinderat noch ein bisschen entgegenkommt und noch ein paar Dinger wegräumt und Gesetze auch so stillschweigend außer Kraft setzt, dann rentiert sich die Investition mehr und dann ziehe ich in dieses Dorf mit meiner Fabrik. Ja. Während der Unternehmer geht eigentlich davon aus, was habe ich für eine Idee und wie kann ich eine Innovation ins Land bringen, und da ist das andere, wo er das macht und wo er das ansiedelt, und natürlich soll es sich auch rechnen, aber er geht nicht sozusagen, nicht das Rechnungswesen steht im Vordergrund, sondern die Idee und die Umsetzung, und diese stillschweigende Verschiebung vom Unternehmer zum Investor, vor allem so in Ostdeutschland, das finde ich eine ziemlich unheimliche Geschichte. Wenn wir nur noch mit Investoren zu tun haben, dann wird es ziemlich schlimm.
Genau, ein Social Business Entrepreneur, der sucht eine ganz andere Art von Profit. Der ist auch profitorientiert. Social Profit.
Das ist die Belohnung, wenn ich eine Idee
umsetze. Der soziale Profit, der soziale Nutzen ist die Befriedigung, die mir geschenkt wird. Und die ist viel reicher, viel umfassender als alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Das ist die Hauptorientierung. Aber trotzdem, ein Social Business muss ökonomisch funktionieren. Weil wenn es nicht ökonomisch funktioniert, dann ist das Geldverschwendung. Dann wird Geld verbraten. Ja, das hat ja Yunus gezeigt. Armutsbekämpfung kann man so angehen, indem man Geld sammelt und dann verschenkt als Almosen. Was hat man erreicht? Das Geld ist weg und die Menschen sind in ihrer Wahrnehmung, dass sie nichts können, nochmal schön verstärkt worden. Ja. Wenn man das Geld nicht verschenkt, sondern durch Kredite einsetzt, gibt man den Menschen als allererstes die Würde zurück. Sie können etwas, die Bestätigung, sie können etwas. Ja. Und auf Investoren trifft dasselbe zu. Ja. Ein Social Investor, ein sozialer Investor, wie nennt man das dann auf Deutsch? Jemand, der in Social Businesses investiert, der hat auch diese Orientierung. Auch der achtet darauf, dass das Geld nicht verbraten wird. Ja. Ein sozialer Investor soll sehr genau prüfen, was mit seinem Geld passiert. Ja. Ob ein sozialer Zweck erreicht wird und ob die verstehen, das Ganze wirtschaftlich funktionieren zu lassen. Und inzwischen haben wir wirklich die Situation in der Weltwirtschaftskrise, dass die Mikrofinanzfonds eigentlich so aufgebläht sind inzwischen, also die solche Yunus-Modelle fördern. Man weiß, es gibt gar nicht mehr so viele Projekte, die Projekte können gar nicht mehr nachwachsen. Warum? Weil nach den Zinssätzen, wie Yunus sie in Bangladesch gibt, 20 bis 25%, Das ist für ein Land wie Bangladesch extrem wenig, weil die ökonomischen Rahmen, wir können das nicht mit unseren Zinssätzen vergleichen. Die Rahmenbedingungen sind so, dass jedes Unternehmen, auch Großunternehmen, zahlen 20 bis 25%. Deswegen wäre ich ein Wunder, dass es auch funktioniert mit den Ärmsten. So, aber inzwischen ist es so, dass man eine Rendite von 5 bis 6% geben viele, wenn sie in Kleinkreditprojekte investiert werden, in Vietnam und in anderen Ländern und eben zu solchen Zinssätzen, den Menschen wirklich einen Quantensprung aus der Armut heraushelfen. Wo kriegt man heute 5 bis 6%?
Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Ich dachte immer, in der Logik Ihres Denkens müsste es naheliegen, nicht mit Ökonomen zusammenzuarbeiten, sondern mit engagierten Leuten. Du wirst manchmal so abwertend Gutmenschen genannt wird, aber es gibt ja viele Gruppen, Vereine, die sich äußerst engagieren, die eigentlich dafür empfänglich werden. Sie sagen aber, nee, die Ökonomen, auch für Firmen, die gelernt haben, ökonomisch zu denken, mit denen kann man das eher. Das ist auch ein Stück ihrer Lebenserfahrung. Meine übrigens auch. Yunus ist ja ein Wirtschaftsprofessor. Ja. Das ist ja ein merkwürdiger Widerspruch. Wie kann man sich den erklären?
Ich denke, das Hauptproblem bei den Gutmenschen ist das gute Gewissen. Es ist tatsächlich so. Das ist meine Beobachtung. Menschen, die etwas Gutes tun wollen, haben deswegen ein gutes Gewissen. Sie wollen etwas Gutes. Jemand, der ökonomisch tätig ist, der hat vielleicht nicht so ein gutes Gewissen. Aber gutes Gewissen kann auch ganz leicht eine Falle werden, weil man dann einfach nicht mehr wirklich nachdenkt und überprüft, ob das, was man tut, auch wirklich das Bestmögliche ist. Ja? Dieser Antrieb nach besseren Lösungen statt Spenden an Brot für die Welt, investieren in Kleinkreditprojekte, ja? Das tut man dann nicht unbedingt so, weil man ja was Gutes tut. Ja? Man ist überzeugt, es funktioniert. Und in der Tat habe ich diese Erfahrung gemacht, dass Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, offener, empfänglicher sind. Das ist zwar richtig, nichtsdestotrotz sage ich jetzt für meine Arbeit mit dem Genesis-Institut, es muss uns gelingen, alle Menschen, alle Bevölkerungsgruppen zu gewinnen und zu faszinieren für den Gedanken. Halbierte, geteilte Gesellschaften helfen uns nicht weiter in einer so vernetzten Welt. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, das ist in der Tat auch meine Wahrnehmung. Wir wollen Stiftungen überzeugen, wir wollen Unternehmen überzeugen, wir wollen NGOs überzeugen, wir wollen die Bürger in der breiten Masse überzeugen. Schaut euch das an, schaut euch das an, und es gibt Gott sei Dank jeden Tag mehr Beispiele, die man sich anschauen kann. Wir haben jetzt eben vor kurzem eine Studie veröffentlicht, Social Impact Businesses, 25 beispielhafte Projekte. Meine Frau hat auch welche dabei. Und das sind von diesen Studien, da kann man sich das anschauen. Es ist wirklich erstaunlich, was schon realisiert ist. Also, und diese finden Sie übrigens nicht in den Listen der klassischen Hilfswerke und auch nicht in den Listen der Entwicklungshilfeorganisationen und auch nicht in den Listen des sogenannten sozialen Sektors bei uns. Es sind fast immer Projekte, die eben außerhalb dieser Szenen entstanden sind.
Ja. Also der Gedanke Social Business als Innovation, als Innovationskraft in der Gesellschaft, wo mal Innovation in die richtige Richtung geht. Wir haben auch viele Innovationen, die nebenher vieles zerstören. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja, machen Sie weiter, und ich hoffe, dass der ein oder andere eine Anregung davon mitnimmt. Ganz vielen Dank. Ja.